Wir lesen weiter in dem Buch Zoroaster aus dem Leben und Wirken des Wegbereiters in Iran. Folge 39. Als er für die Nacht von ihnen schied, gaben sie ihm noch das Geleit bis an sein Zelt und er musste versprechen, am nächsten Abend wiederzukommen. Das tat er, und zwar mit dem festen Vorsatz, diesmal über die Frauen zu sprechen. »Ihr habt gezeigt, dass ihr überlegt handelt«, begann er lobend. »Ihr habt so manches aufgenommen, was euch anfangs unmöglich zu verstehen schien. Fahret sofort, so werdet ihr bald mit allem Falschen in euren Anschauungen aufgeräumt haben.« Erfreut blickten sie ihn an. Es war neu, dass er sie lobte. Nun wollten sie doppelt bestrebt sein, dieses Lob zu verdienen. »Berichtet mir einmal, was ihr an euren Frauen zu tadeln findet«, verlangte er. Sie schwiegen. Was sollten sie sagen? Sie hatten nichts zu klagen, aber es war sie gelehrt worden, dass die Frau nichts tauge. Daran hielten sie fest, weil es bequem war. Zoroaster las diese Gedanken und als niemand sprach, wiederholte er laut, was er gesehen hatte. »Ist es nicht so, meine Freunde?« schloss er. Sie gaben zu, dass es so war. Keiner von ihnen hatte sich um seine Frau gekümmert, die allen nur Dienerin und Arbeiterin war. Da erzählte er ihnen, wie Ahura Mazda die Frau gedacht hatte. Ausgestattet mit dem feineren Empfinden, sollte sie überall dem Manne vorangehen, ihm die Verbindung mit der höheren Welt vermitteln. Dafür sollte der Mann die Schwächere schützen und ihr auf ihrer Wanderung über die Erde helfen, damit ihre feinen Fähigkeiten unverletzt bleiben konnten. So sollte es sein, ihr Freunde. Und so ist es an manchen Orten noch, sagte der Erzähler, indem er sie alle anschaute. Und wie habe ich es euch gesagt und wie habe ich euch finden müssen? Gedrückt und scheu schleichen eure Frauen umher. Sie huschen davon, wenn sie eurer ansichtig werden, denn sie wissen nie, was sie von euch zu erwarten haben. Ich habe beobachtet, dass ihr sie schlagt, wenn ihr übler Laune seid. Ein freundliches Wort habe ich noch nicht gehört. Ihr selber achtet auf eure Kleidung, ihr putzt euch, wie es anderwärts die Frauen tun. Eure Weiber und Kinder aber lasst ihr in schmutzigen Lumpen gehen. Meint ihr, sie würden sich nicht auch gerne schmücken? Die Frauen müssen euch die Speisen bereiten und sie verstehen sich trefflich darauf. Bei dem Mahle lasst ihr euch von ihnen bedienen. Das habe ich noch nirgends gefunden. Dann aber erhalten Frauen und Kinder, was übrig bleibt. Ihr kümmert euch nicht darum, ob sie satt werden. Das sind äußere Dinge, die aber zum Wohlbefinden eurer Frauen nicht beitragen. Wo bleibt da eure Fürsorge? Nun schaut aber einmal auf ihre Seelen. Lasst ihr sie an euren Gesprächen über heilige Dinge teilnehmen? Betet ihr mit ihnen? Wer lehrt sie, solange sie noch klein sind? Ich wollte zu ihnen reden, aber sie weichen zurück. Haben sie kein Bedürfnis dafür? Oder habt ihr sie so gehalten, dass sie sich fürchten, wenn ihre Seele einmal einen Atemzug frischer Himmelsluft begehrt? Als er schwieg, saßen die Männer da wie gescholtene Kinder. Sie blickten zu Boden, aber nicht in Trotz. Endlich erhob einer der Jüngeren das Haupt. »Meister«, das war ihre neue Anrede für ihn, »Meister, ich sage dir, dass du recht hast mit jedem Wort, das du eben gesprochen hast. Wir müssen uns schämen, wenn wir an Ormuz denken. Unsere Frauen haben es schlechter als unsere Tiere, denn diese pflegen wir und lassen ihnen nichts abgehen. Nun aber sage uns, wie wir es ändern sollen. Unsere Frauen würden es gar nicht begreifen, wenn wir unser Betragen gegen sie änderten.« Sie würden uns auch nicht verstehen, wenn wir versuchen wollten, es ihnen zu erklären. Denn wir sind nicht so beredt wie du. Ja, es gehört nicht viel Beredsamkeit dazu, das zu erklären, worauf es ankommt, meinte Zoroaster, der sich dieses jungen Mannes freute. Ihr müsst es machen, wie ich es bei euch tat, und am Anfang beginnen. Knüpft an das an, was sie von Jugend auf wissen. Dann werden sie weiterfragen. Verlegen schauten die Männer einander an. Es war schlimm, dass der Meister nicht wusste, wie es um ihre Frauen stand, dass sie ihm alles erklären mussten. Sie schämten sich. Endlich ermannte sich einer. Meister, da ist kein Anfang, an den wir anknüpfen könnten. Unsere Frauen werden schon von Urväter Zeiten in Unwissenheit gehalten, damit wir die Herrschenden bleiben. Wenn sie uns nach göttlichen Dingen fragten, so sagten wir, das ist nichts für euch, kümmert euch um eure Arbeit. Sie wissen so wenig von Ormuz wie dein Ross, schloss er verlegen. Zoroaster war entsetzt und zeigte es auch. Warum sollte er verbergen, dass er die Behandlung der Frauen für das Schamloseste hielt, das ihm je begegnet war? Aber damit war nicht geholfen. Wenn er sie rufen ließ und zu ihnen sprach, würden sie vor Scheu gar nicht auf ihn hören, und er verstand auch nichts von Frauen. Er wusste nicht, wie er das feinere Empfinden, das sicherlich auch in diesen armen, verkommenen Weibern schlummerte, wecken sollte. Tatlos überlegte er und schickte seine um Hilfe bittenden Gedanken nach oben. Plötzlich wusste er, was getan werden musste. Yadasa musste hierher kommen. Hier war eine große, schöne Aufgabe für sie. Hier konnte sie wirken an ihren unglücklichen Schwestern. Ein großes Glücksgefühl schlug in ihm empor über diese gute Lösung. Er erzählte den Männern von Yadasa, von der er ihnen bereits früher gesprochen hatte. Er schilderte, wie hold und rein sie sei und wie bereit, allen Frauen zu helfen. »Gleich morgen werde ich mit meinen Begleitern ausreiten und Yadasa holen«, rief er glücklich. »Wird sie auch mit dir gehen wollen?«, fragten die Männer, die an ein so großes Glück noch nicht recht glauben konnten. Ihm aber kam nicht der geringste Zweifel daran, dass Yadasa diese Aufgabe sofort als das Allerdringendste erkennen würde. »Wann kommst du wieder? Wann kannst du wieder bei uns sein?«, fragten sie bangend. »Ich komme, sobald es irgend möglich ist. Eine Zeit vermag ich nicht zu sagen«, antwortete Zoroaster. Es war ihm gar nicht klar, wie weit entfernt Yadasas Ortschaft war, aber er vertraute auf die Führung der Kleinen. So ritt er dann am nächsten Morgen ins Weite, Freude im Herzen. Er genoss die gerade in dieser Zeit sich herrlich entfaltende Natur. Er genoss die Stille, die ihm Schönes bescherte, und sein Körper freute sich der gesunden Bewegung. Eines Abends saß er vor seinem weißen Zelt. Die Begleiter hatten sich in das ihre zurückgezogen, aber die leise flüsternden Stimmen ließen sich hier und da hören. Er hatte ihrer nicht Acht, zu versponnen war er in seine eigenen Gedanken. Plötzlich hatte Marzar anscheinend alle Vorsicht vergessen. Lauter als bisher tönte seine Frage: »Wie denkt der Zoroaster es sich, dass eine Frau uns begleiten soll? Das darf er ihr nicht zumuten.« »Ich denke mir, er wird auch noch andere Mädchen mitnehmen«, gab Mursa gleichgültig zurück. Wieder verstärkte sich Marzars Stimme. »Denkt er nicht daran, dass wir alle drei unverheiratet sind? Er macht Yadasa ja ehrlos vor allem Volk, wenn er sie einfach mit sich nimmt.« Denke daran, dass er nicht ist wie andere Menschen. Er ist der Wegbereiter, da ist ihm manches erlaubt. Scharf hatte Mursa gesprochen, aber Marzar ließ sich nicht abweisen. Wegbereiter oder nicht, wenn er Yadasa mit sich nehmen will, muss er sie freien. So laut hatte Marzar es gesagt, dass Mursa ihn jäh zur Vorsicht mahnte. Das Gespräch sank zu leisem Flüstern herab. Zoroaster aber hatte genug gehört. Wie von einem Messer durchschnitten, teilte sich der Schleier, der vor seiner Seele gehangen war. Gedanken aller Art stürmten auf ihn ein. Dass er das nicht gesehen hatte, was der einfache Trossknecht merkte. Wie durfte er die edle Yadasa gefährden? Aber er hatte den Frauen Hilfe verheißen. Sie brauchten sie. Sollte er Yadasa zu den Leuten bringen und gleich wieder fortreiten? Aber dann ließ er sie allein und unbeschützt bei Fremden. Sie hatte damals gesagt, sie stehe im Schutz der Reinheit. Aber damals war ihr Vater mitgegangen. Und bei allen Gedanken schob er den, der sich am vordringlichsten melden wollte, am weitesten zurück, gab ihm gar keine Möglichkeit, zu Gehör zu kommen. Wie durfte er, der Wegbereiter, freien? Sein Leben gehörte Gott, dessen Diener er war. Längst schon waren die Flüsternden, deren Stimmen ihn aus seiner Sorglosigkeit geweckt hatten, zur Ruhe gegangen. Er saß, wie er es so gern tat, unter dem leuchtenden Sternenhimmel. Aber der Friede, der sonst seine Seele zu erfüllen pflegte, fehlte. Da warf er sich zu Boden und schüttete betend seine Seele aus. Was er sich selbst nicht zu bekennen wagte, er sprach es dem Höchsten gegenüber aus. Nichts wollte er verbergen. Jede Regung sollte offen vor Gottes Auge liegen. Da wurde er ruhig. Und in der Ruhe hörte er wieder die Stimme des lichten Boten. Zoroaster, höre! Es ist der Wille Ahura Mazdas, dass du Yadasa zum Weibe nimmst. Du bedarfst der Gefährtin, die dein Werk ergänzt, indem sie die Frauen lehrt. Eine bessere und reinere Frau kannst du nicht finden. Nimm sie an dein Herz und sorge, dass ihr Fuß sich an keinen Stein stoße. Sie wird dir einen Sohn gebären, den sollt ihr Vishtaspa nennen. Hafiz wird sich nicht vermählen. Dein Sohn soll das Reich erben, König soll er werden. Iran soll unter seiner Herrschaft emporblühen zum gesegneten Land. Das ist Ahura Mazdas weiser Wille.